Ja, wieso ist es überhaupt zu diesem Seminar gekommen? Ich bin ja auch für die Geschäftsstelle des Malachi-Kreises verantwortlich und in dieser Eigenschaft werde ich oft angerufen oder angemailt von Geschwistern, die keine Gemeinde haben, eine Gemeinde suchen und oft frustriert sind, weil sie keine finden, die einigermaßen so dem Muster des Neuen Testamentes entspricht. Und wir haben uns gesagt, wir als Malachi-Kreis, wir wollen Geschwister ja ermutigen, wirklich klare Sachen mit dem Herrn zu machen, ihm zu vertrauen, auch zunächst in der persönlichen Lebensführung und dann darüber hinaus. Wo muss ich denn da was machen? Wir waren jetzt davon ausgegangen, dass das alles funktioniert. Da sehe ich überhaupt nichts, was man irgendwo mal draufdrücken könnte. Sonst strenge ich mich einfach mehr an. Also im Augenblick ist noch zu leise. Wenn ich das jetzt näher mache, geht es jetzt besser? Auch nicht. Ah, das ist dafür. Dieses müsste das sein. Geht das jetzt besser so?
Ja.
Ah, gut. Prima, prima. Wir machen schon Fortschritte. Also das braucht man im Hauskreis in der Regel nicht. Ja, das haben wir schon mal erspart.
Da hinten ist ein Knopf zum Einschalten hier.
Ja, jetzt ist aber eingeschaltet.
Jetzt ist eingeschaltet.
Also der Gedanke war der, dass wir sagten, wir helfen in der persönlichen Lebensführung. Ist auch so, dass wir schon Adressen gesammelt haben von Gemeinden, wo wir den Eindruck haben, die kann man empfehlen. Das mache ich dann auch sehr gerne. Aber was so unser Gedanke ist auch der, dass je nachdem, wo man wohnt und anstatt 50 Kilometer mit dem Auto zu einer Gemeinde zu fahren, warum nicht selber im Hauskreis beginnen mit einigen wenigen und dass aus diesem Hauskreis in absehbarer Zeit dann auch Gemeinde wird. Und ich möchte einige Missverständnisse abbauen, woran die Gemeindebildung oft scheitert. Und ermutigen, so wie das in der Urgemeinde der Fall war, wenn wir diese Verhaltensweisen, die uns da geschildert werden in der Apostelgeschichte und dann in den Briefen auch teilweise aufgegriffen werden, wenn das bei uns gefunden wird, bin ich sicher, dass wir auch heute noch neue Gemeinden in Deutschland bauen können. Beziehungsweise der Herr baut die Gemeinde und gebraucht uns dabei. Und meine Ausführungen haben als Bibelstellen schwerpunktmäßig die ersten beiden Kapitel der Apostelgeschichte, Urgemeinde, wie sie entstand und dann funktionierte. Dann komme ich auf Apostelgeschichte 6 und 15 zu sprechen, wo die ersten Strukturen ausgebildet werden in der Gemeinde. Am Anfang hatten die ja noch gar keine Strukturen. Dann komme ich auf das Thema gabenorientierte Gemeinde zu sprechen und am Ende die Beschreibung einer neutestamentlichen Gemeindestunde, wie wir das in 1. Korinther 14 finden. Das sind also normalerweise vier Einzelstunden. Die versuche ich jetzt in eine Stunde reinzupacken. Und da bleibt natürlich manches etwas bruchstückhaft, auf der Strecke vielleicht, aber ich habe hier auch Unterlagen dabei, da kann man dann das alles nachprüfen und auch ausarbeiten. Da sind also eine Reihe Bibelstellen, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann. Die sind alle hier drauf und so können wir das dann erarbeiten. So, hier kommt der Fachmann, damit das noch ein bisschen besser rüberkommt.
Mal schauen. Der Fachmann, der steht da oben, damit es gut rüberkommt.
Aha. So, und wer die Bibel dabei hat, der schlage jetzt Apostelgeschichte 1 auf. Vers 4. Aha, jetzt geht's schon lauter. Als er, von Jesus Christus ist die Rede, mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und jetzt Vers 12. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist. Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. So, hier haben wir einige Dinge, die ich in Verbindung bringen möchte mit der Gründung eines Hauskreises als Vorstufe zur Gemeinde. Wir sind hier Himmelfahrt und dann anschließend bis Pfingsten, diese 10 Tage. Und der Ausgangspunkt für diesen Hauskreis, wenn ich den mal so bezeichnen möchte, die Jünger mit einigen Frauen, die dort warten, damit Pfingsten sich ereignet, ist ein Befehl des Herrn. Und es ist ungeheuer wichtig, wenn wir anfangen, uns mit anderen Gläubigen zu versammeln, dass wir uns sicher sind.
Jetzt habe ich was vergessen, noch mir zu besorgen.
Wäre das möglich, dass mir einer ein Glas Wasser besorgt? Ach, prima. Das ist ja, ja, ja. Vielen Dank. Der Ausgangspunkt ist ein Wort des Herrn. Es geht hier darum, dass wenn wir uns mit anderen zusammentun, dass die Bibel, also das Wort des Herrn, oberste Priorität hat. Seht, ich bin zwar zum Predigen geeignet, aber eine Flasche öffnen. Seht, das ist praktizierte Bruderliebe, ne? Einer tragt des anderen Lasten. Dankeschön. So, gestattet, dass ich mir einen Schluck nehme. Ein Wort des Herrn. Und dieses Wort des Herrn, was für Hauskreisarbeit und daran anschließende Hausgemeinde für mich persönlich ein ganz wichtiges Wort war, weil meine Frau und ich, wir haben also Zeiten gekannt, wo wir ganz allein waren und wo wir tatsächlich uns allein versammelt haben in unserem Haus mit unseren Kindern. Insofern kann ich mich sehr gut hineinversetzen in die Einsamkeit eines Menschen, der gerne mit anderen zusammen sein möchte, aber noch niemand gefunden hat und auf der Suche ist, eben um in diesem Sinne tätig zu werden. Da ist mir folgender Vers eine große Hilfe gewesen. Und der steht in 2. Timotheus 2, Vers 22. Es sind also 4 Zweien hintereinander, kann man sich gut merken. 2, 2, 2, 2. Da heißt es, die Jugendlichen begierden, aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Das ist eine wunderschöne Stelle. Hier ist nicht von Pastoren und Predigern die Rede, nicht von großen Koryphäen. Hier geht es auch nicht darum, dass alle dieselbe Lehre haben, Übereinstimmung in allen Lehrpunkten, sondern hier geht es um das reine Herz. Und dann kann man jetzt nachdenken, wie man zum reinen Herzen kommt. Das ist aber ein Thema für sich. Nur eben da Bergpredigt vom reinen Herzen. Hebräer 12 sagt etwas davon, wie man zum reinen Herzen kommt und andere Stellen. Solche Leute suchen, die Kontakt mit dem Herrn haben möchten, Gemeinschaft pflegen, mit in Arglosigkeit, ohne Hintergedanken und das Herz eben gereinigt durch das Blut des Lammes und in Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist der Ausgangspunkt. Und das ist ja ein Befehl. Und zwar dieser Befehl des Paulus steht in seinem letzten Brief, also sein Vermächtnis. Und dieser letzte Brief behandelt genau unsere Zeit. Er spricht von letzten Zeiten, schwere Zeiten, böse Zeiten. Und dann spricht er auch von göttlichen Trennungen. Nicht jede Trennung ist fleischlich. Es gibt auch göttliche Trennungen. Die werden gerade im 2. Timotheusbrief beschrieben. Kann ich auch nicht im Einzelnen jetzt darauf eingehen, weil das auch wieder ein Thema für sich ist. Aber dass man das weiß, das wird da erklärt. Aber eine Trennung soll nicht da enden, dass ich jetzt für mich alleine bleibe und mit niemandem mehr Gemeinschaft haben möchte. Das finden wir leider öfters. Sondern dass ich mir die Augen öffnen lasse für Leute, die in ähnlicher Weise geübt sind und die einen Wunsch haben. Sie wollen den Herrn anrufen, Gemeinschaft mit ihm haben, in dem Sinne, wie das Neue Testament uns da belehrt, und zwar mit anderen zusammen. Denn wir brauchen einander. Wenn einer ganz allein auf sich angewiesen ist, das ist in der Regel sehr schwierig. Es gibt Situationen, wo es nicht anders geht. Wir arbeiten ja in vielen muslimischen Ländern. Etliche unserer Mitarbeiter sind total allein. Die haben ja Gott sei Dank dann den Heiligen Geist, der kann sie bewahren. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mit anderen Christen zusammen zu sein, sollte ich diese Gelegenheit suchen. So, und worauf ich hier den Finger legen möchte, also der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, auch wenn das mit Benachteiligung und Verfolgung verbunden ist. So habe ich das hier notiert in den Unterlagen, die ihr gleich mitnehmen könnt. Also es kann auch ein Risiko sein, denn was der Herr denen sagt, zurück nach Jerusalem, das war in die Höhle des Löwen. Es gab überhaupt keinen gefährlicheren Ort für die Jünger damals zur Himmelfahrt als nach Jerusalem zurück. 40 Tage vorher hatten sie ihren Herrn dort gekreuzigt. Die Feinde warteten ja nur darauf, die Jünger zu erledigen, ja, in ihren Anfängen die Sekte zu eliminieren. Und hier werden sie getestet, ob sie wirklich gehorsam sind, auch wenn es ihnen das Leben kosten sollte. Und dieser Gehorsam wird gespeist durch Vertrauen. Vertrauen in die Güte und vollkommene Führung ihres Herrn. Auf das Wort des Herrn kehren sie zurück, deswegen habe ich Vers 12 gelesen. Kein Wenn und Aber, keine großen Diskussionen, was kann uns da alles passieren? Sie kehren zurück vom Ölberg nach Jerusalem, ist ja nur eine ganz kurze Distanz, und bleiben dort auf dem Obersaal. Das Zweite, es wird ihnen gesagt, sie sollen warten. Warten auf die göttliche Weisung ist ungeheuer wichtig und sehr schwer. Mir persönlich fällt nicht schwerer als warten. Ich bin jemand, der zwar von Natur an sich kein Draufgänger ist, aber ich möchte schon gern was unternehmen, ja, wenn man irgendwo was sieht. Aber warten, bis die Dinge klar sind. Und hier heißt warten auf den Empfang des Heiligen Geistes. Das ist bei uns natürlich jetzt etwas anders. Den Heiligen Geist haben wir empfangen. Ich gehe davon aus, dass wir alle Kinder Gottes sind. Ja, das, was Pfingsten geschah, die Herabsendung des Heiligen Geistes, ist einmalig. Jetzt bekommt jeder in der Wiedergeburt den Heiligen Geist. Das brauche ich ja jetzt nicht groß erklären, wissen wir alle. Wir warten also nicht auf den Empfang des Heiligen Geistes, wir warten aber sehr wohl auf die Weisung des Heiligen Geistes, dass er uns eine Richtung zeigt. Und wie können wir das erfahren? Das ist natürlich wieder ein Thema für sich. Wie erkenne ich überhaupt den Willen Gottes? Geistesleitung. Ich mache es jetzt ganz kurz, ja, nur damit man eine Idee bekommt. In vielen Situationen leitet uns der Heilige Geist durch ein direktes Wort Gottes. Wir können Gottes Wort auf viele Situationen anwenden, aber nicht auf alle. Bei manchen Situationen haben wir kein direktes Wort des Herrn, wir haben aber, sagen wir mal, so ein Gerüst, ja, innerhalb dessen irgendwo der Wille des Herrn sich abspielt. Und es geht jetzt darum, dass wir die rechte Anwendung machen von Gottes Wort auf eine bestimmte Situation. Also in den meisten Fällen können wir anhand der Bibel erkennen, was jetzt dran ist. Dann leitet Gott uns auch nicht selten durch die Umstände. Ja, dass die Umstände sich so entwickeln, dass wir ganz klar erkennen, das ist jetzt dran, jetzt müssen wir anfangen. Zum Beispiel mit dem Hauskreis, weil wir jemanden kennengelernt haben, der in der Nähe wohnt, und im Gespräch mit dieser Person merken wir, die kommt nicht mehr klar, wo sie ist, und sie sucht etwas, wo wirklich Gottes Wort ungeteilt und ungestört klar weitergegeben wird und ist auch vom Prinzip der Ortsgemeinde auch überzeugt, ja, möglichst am Ort, wo man wohnt oder möglichst nah. Und wenn man mit solchen Leuten in Verbindung kommt, dann sind das die Umstände des Herrn, die uns da zusammenführen. Warum jetzt nicht gemeinsam etwas beginnen? Dann ist es auch manchmal so, dass Gott uns führt durch den Rat anderer Christen. Das kann zum Beispiel auf einer solchen Konferenz sein. dass man Leute trifft, die haben schon Erfahrung auf dem Gebiet und sagen, hör mal, da gibt es also manche Möglichkeiten, zum Beispiel in der Zeitung, die da jede Woche rumgetragen wird, warum nicht eine Anzeige aufgeben, dass man gerne mit gleichgesinnten Christen die Bibel lesen möchte oder zusammen beten, ganz unverfänglich. Da ergeben sich auch manchmal Kontakte. Und nicht selten über jüngere Schwestern, wo die Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Schule, Kontakte mit den Eltern dieser Kinder, mit den Müttern vor allen Dingen, beim Kaffeeklatsch, sagt man so bei uns, ja, sich austauschen und man kommt ins Gespräch, schon hat man irgendeine Verbindung. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo der Herr durch die Umstände und durch andere die Dinge klärt. Manchmal ist es auch so, ich habe das in meinem Buch Afrika, war nur der Anfang, habe ich das geschildert, dass ich den Herrn mal um Zeichen gebeten habe, wo es um die Frage ging, in die äußere Mission oder nicht, weil ich ja nicht so ein Abenteuertyp bin. Ich wollte da ganz sicher sein, dass der Herr mich in die Mission rief und habe ihn um 3 Zeichen gebeten. Ich war also schon ein bisschen unverschämt, aber ich wollte sicher sein, dass das wirklich vom Herrn war. Und ich habe das dann in dem Buch geschildert, wie der Herr genau diese Zeichen hat eintreffen lassen. Es hat aber 5 Jahre gedauert, bis die Erhörung da kam. Also auch diese Möglichkeit ist da. Also die Weisung des Herrn, nicht einfach lustig drauf los, sondern im Gebet jetzt, das wird ja dann hier auch gesagt, dies Warten auf Gottes Weisung, geschieht durch 3 Dinge. Einmal im Gebet, wobei die Frauen mit eingeschlossen sind. Das war für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Und dann auch mit Ausharren, nicht locker lassen. Ja, in meiner Broschüre über das erhörliche Gebet schreibe ich da einiges darüber, was das heißt, auszuharren. Und dann auch bei diesem Warten Einmütigkeit. Das ist eins der Hauptstichworte der Entstehung der Gemeinde in urchristlicher Zeit. Ein Herz und eine Seele. Einmütigkeit. Wenn ihr etwas bittet, mein Vater, der im Himmel ist, sagt der Jesus, wenn ihr übereinkommt, um was ihr bitten wollt, wird es euch werden, wenn es in meinem Namen geschieht. Also in Abhängigkeit vom Herrn. Das sind die ersten Voraussetzungen. Also Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber, dann Warten auf seine Weisung im Gebet, mit Ausharren, nicht müde werden, bis der Herr eingreift und in Einmütigkeit. Solange wir in diesem Stadium sind, kann es sein, dass wir noch allein sind. Es kann auch sein, dass schon einige dabei sind und dass man schon anfängt, als Hauskreis sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und da kommt natürlich der nächste Punkt. Das gilt schon für den Hauskreis, später für die Gemeinde natürlich noch stärker. Nämlich, ich habe das so genannt hier, die vollmächtige Predigt. In der vollmächtigen Predigt geht es nicht darum, möglichst laut Gottes Wort weiter zu sagen, wo das natürlich kein Fehler ist, sondern wir müssen das ganze Evangelium, ich sage bewusst nicht das volle Evangelium, weil das schon andere für sich beschlagnahmt haben, den Ausdruck, aber das ganze Evangelium. Und das ganze Evangelium bedeutet nicht in Zungen zu reden, wie beim vollen Evangelium, sondern Buße mitzupredigen. Buße und Glauben. Die Bußpredigt gehört dazu. Die hört man heute kaum noch. Ich habe vor kurzem mit Ulrich Pazzani korrespondiert und habe ihm geschrieben, er hatte nämlich in Idea Spectrum 2 gute Artikel veröffentlicht über die Gerichtsbotschaft und hat sich dazu bekannt, dass man auch in der Evangelisation das Gericht nicht verschweigen darf. Die Androhung auch der Hölle. Hat er sich ganz klar dazu bekannt. Und da habe ich ihm geschrieben, lieber Uli, das ist ja prima. Es ist ja lange her, wo wir uns, ich habe den schon mal vertreten, so im Weigelhaus und so. Von früher her kannten wir uns ganz gut und dann haben wir uns lange Zeit aus den Augen verloren. Und ich habe mich da so unheimlich gefreut, als er da dieser Artikel war mehrere, geschrieben hat. Und gesagt, hör mal, mach so weiter, was diese Sache angeht, klare Verkündigung. Wir haben auch nochmal gesagt, mit der Ökumene, was du da so vertrittst, da bin ich nicht so glücklich, das weiß der auch. Aber ist ein Mann, der ein brennendes Herz für Jesus hat, das kann ich wirklich sagen. Ich kenne ihn sehr, sehr gut und auch seine häuslichen Verhältnisse. Sehr bescheiden lebender Mensch. Und er hat eine klare Botschaft. Und dazu gehört auch die Buße. Ist zwar nicht so ausgeprägt wie vielleicht bei anderen Leuten, aber sie wird nicht verschwiegen. Das gehört dazu. Und das sollte auch im Hauskreis schon geschehen. Viele denken, Hauskreis, das ist vor allen Dingen Kaffee trinken, Plätzchen konsumieren, nette Gespräche und so weiter. Ja, nichts Unangenehmes, ja. So benutzerfreundlich wie Bill Heibels und Ähnliches wird das auch im Hauskreis schon praktiziert. Nein, es geht ja darum, dass Gottes Wort weitergegeben wird. Natürlich dürfen wir freundlich sein. Ist ja nicht verboten. Ja, und einnehmend in dem Sinne, dass die Leute auch merken, wir haben sie lieb, wir wollen das Beste für sie. Aber dazu gehört, zu dem Freundesdienst gehört, dass man auch deutlich macht, wer die Botschaft ablehnt, bekommt, wenn die Entrückung stattgefunden hat, keine zweite Chance. In 2. Thessalonicher 2, wo von der Entrückung die Rede ist, beziehungsweise von dem Kommen des Antichristen, da heißt es, in der Zeit, wo der Antichrist dann regiert, dann werden die Leute, die das Evangelium vorher abgelehnt haben, ja, die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen wollten, so heißt es da wörtlich, Gott wird ihnen einen Geist des Irrtums senden, dass sie der Lüge glauben, darum, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen wollten. Das heißt, wer das Evangelium vorher gehört hat und Nein gesagt hat, wird nicht mehr glauben können an die Vergebung des Herrn. Der wird der Lüge glauben und nicht der Wahrheit. Und das müssen wir ganz klar sagen, dass die Entscheidung in diesem Leben fällt und dass man die nicht immer vor sich herschiebt. Also eine vollmächtige Predigt. Und das Ende, das Ziel dieser Predigt ist eine klare persönliche Entscheidung. Das ist hier bei mir der 4. Punkt. Das wird hier in der Apostelgeschichte so ausgedrückt, in Kapitel 2. Zunächst mal die vollmächtige Predigt zeigt sich darin, dass in Vers 37 es heißt, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Das ist das Ergebnis. Und im Übrigen bei Petrus sieht man auch, dass Petrus sich selber nicht schont. Er sagt den Leuten ja auf den Kopf zu, dass sie verantwortlich sind für den Tod des Herrn. Und damit unterschreibt er sein eigenes Todesurteil. Der musste damit rechnen, dass er genauso wie Stephanus gesteinigt wurde. Das war damals so die Art bei den Juden. Steine gibt es da überall, die brauchten sich nur zu bücken. Das war schnell vollzogen, dieses Todesurteil. Und Petrus hat keine Angst mehr. Er sagt ihnen unangenehme Wahrheiten. Aber er gibt ihnen auch den Ausweg, der Blick auf Jesus, in die Retterarme Jesu flüchten. Das gehört dazu. Und die Leute sind durchbohrt. Ja, und sie fragen, was sollen wir tun? Und dann spricht Petrus von der Taufe, die rechte Taufpraxis. Das ist natürlich ein Reizwort. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt erwähnen soll. Aber wir können ja nur vom Neuen Testament hier argumentieren. Und die wird hier auch erwähnt. Und Petrus sagt sogar, bei denen damals war sogar die Taufe noch vorher notwendig, bevor sie den Heiligen Geist bekamen. Das hat sie im Laufe der Apostelgeschichte verändert. Das war eine bestimmte Situation, das ist heute nicht mehr so. Heute haben wir das Modell des Heiden Cornelius. Die kommen zum Glauben und empfangen den Heiligen Geist, als sie glauben. Und dann wird als Zeichen des Geistesempfangs die Wassertaufe vollzogen. Aber in beiden Fällen ist es eine Taufe durch Untertauchen. Es ist eine Glaubenstaufe. Eine Taufe auf die persönliche Entscheidung desjenigen, der zum Glauben gekommen ist. Die Täuflingstaufe ist im Neuen Testament nicht bekannt. Also wenn Geschwister hier aus der Kirche sind, muss ich das trotzdem so sagen und auch in der kirchlichen Theologie, ich selber habe ja Theologie studiert, ich weiß, was da gelehrt wird, ist es so, dass die Vertreter der Säuglingstaufe nicht mit der Bibel argumentieren. Man hört zwar schon mal, naja, bei der Purpurkrämerin Lydia, ganze Haus wird mitgetauft und bei dem Kerkermeister, aber wenn man sich die Geschichten anschaut, dann merkt man sehr deutlich, dass da keine kein Säugling das Evangelium da verkündigt worden ist, ja. Das geht aus der Geschichte selber hervor. Das waren erwachsene Leute. Man muss das im Zusammenhang sehen. Und damals war das so, wie wir das auch heute erleben in einigen Drittweltländern. Wenn der Vater zum Glauben kommt, die ganze Bibel bekehrt sich. Ganze Häuser bekehren sich. Das gibt's auch heute noch. Ist nicht nur damals. Und gerade bei dem Kerkermeister in Philippi wird das sehr deutlich, wie das da beschrieben wird, dass sie alle glaubten. Und deswegen noch alle getauft wurden. Also, und die Taufe, Da sind wir jetzt genau an der Grenze zwischen Hauskreis und Hausgemeinde. Und das wollen wir jetzt einmal lesen. In Vers 41 heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jeden Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wo wurden die hinzugetan? Das lesen wir im nächsten Vers. Zur Gemeinde. Durch die Taufe in Verbindung mit der Aufnahme des Wortes. Wenn es um die Wiedergeburt geht, finden wir im Wort Gottes zwei Ausdrücke, die ungeheuer wichtig sind. Einmal für uns selber und wir sollten das auch weitergeben können. In beiden Fällen geht es um Aufnehmen. Zum einen, wenn Wiedergeburt zum ersten Mal erwähnt wird im Neuen Testament, nämlich Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. In der Wiedergeburt ist das Allerwichtigste, eine Person aufzunehmen, nämlich Jesus Christus. Es geht um eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn. Das geschieht in der Wiedergeburt. Ihn aufnehmen. Aber Jesus Christus aufnehmen heißt auch das Wort aufnehmen. Denn wir nehmen ihn so auf, wie er im Wort uns vorgestellt wird. Wir können Jesus Christus nicht von der Bibel trennen. Die Bibel ist Gottes schriftliches Zeugnis, was er uns mitteilt. Und Jesus Christus ist Gottes persönliches Zeugnis in seinem Sohn. Und beides gehört zusammen. Wenn ich das Wort aufnehme, so wie es geschehen soll, dann bedeutet es, dass ich Jesus aufnehme. Das ist das Entscheidende. Und das äußere Zeichen dafür, dass ich eine Beziehung zu Jesus Christus eingegangen bin und dass sein Wort jetzt für mich Befehl ist, Richtschnur, mich leitet auf allen meinen Wegen, das sichtbare Zeichen dafür ist die Taufe. Das wird dann in Römer 6 erklärt, was man darunter zu verstehen hat. Und zwar ist dieses sichtbare Zeichen wichtig, zum einen für die sichtbare Welt. Das haben wir in Afrika erlebt, da könnte ich euch manche Geschichten erzählen. Wenn Leute sich taufen ließen, dann flogen die Steine. Wenn die sagten, sie haben sich bekehrt, da passierte nicht viel. Aber sobald die sich taufen ließen, da machte sich also die Hölle wirklich auf, um das zu verhindern. Und es ist ein Zeichen für die unsichtbare Welt. Weil der Teufel und seine Dämonen das sehr wohl registrieren, wenn ein Mensch sich bewusst auf die Seite des verachteten Nazareners stellt. Und hier wurden die 3000 aufgenommen in die Gemeinde durch die Taufe. Das ist in den Versammlungen, wo ich herkomme, sehr ungewohnt zu hören. Wenn ich das da verkündige, sagen die sofort, ach, das ist doch die Baptistentaufe. Ich sage, was heißt hier Baptistentaufe? Ich rede nicht von der Baptistentaufe, ich rede von der Urtaufe. Von der christlichen Taufe in Jerusalem und zitiere dann diesen Vers. Und man kann das auch sehr leicht erklären, weil bei der Bekehrung, das ist ja zunächst ein innerer Vorgang zwischen dem Herrn und mir, der ist zunächst gar nicht sichtbar. Der soll dann sichtbar werden in einer neuen Lebensweise, aber zunächst ein innerer Vorgang. Wenn es um Gemeinde geht, Gemeinde ist etwas, was man sieht. Da geschieht was. Da sind Menschen, die zusammenkommen, gewisse Dinge tun, von denen wir jetzt noch hören werden. Ein Zeugnis vor der Welt. Und wenn es um den sichtbaren Bereich unseres Zeugnisses geht, dann hat Gott es verordnet, dass dieser sichtbare Bereich mit einer sichtbaren Tat beginnt. Und diese sichtbare Tat ist die Taufe. In der Taufe bekunde ich nach außen etwas, was im Inneren bereits stattgefunden hat. Durch die Taufe werde ich nicht erst wiedergeboren. Ich bin schon wiedergeboren, bevor ich mich taufen lasse. Aber die Wiedergeburt bezeugt, die Taufe bezeugt meine Wiedergeburt. Das Zeugnis nach außen muss natürlich entsprechend auch das Leben dann anschließend erfolgen. Ich denke, das ist selbstverständlich. So sehen wir die Reihenfolge hier und die wird an keiner Stelle in Frage gestellt. Taufe war in der Apostelgeschichte, das werden die meisten von uns wissen, sogar in der Regel am selben Tag, wenn die Leute zum Glauben kamen. Und dann kamen sie natürlich zur Gemeinde. Das war dann der nächste Schritt. Und das haben wir dann im nächsten Vers. Jetzt wird von denen, die sich haben taufen lassen, 3000 Leute ungefähr, die hinzugefügt worden sind, wird von ihnen Folgendes gesagt. Und man nennt das die vier Säulen der Urgemeinde. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Da ich nicht so viel Zeit habe, kann ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich habe hier in meinen Unterlagen entsprechende Bibelstellen aufgeschrieben, wo von der Lehre der Apostel die Rede ist, von der Gemeinschaft, vom Brotbrechen. Das ist das, was wir das Abendmahl nennen. Ja, das ist der biblische Ausdruck für das Mahl des Herrn oder das Abendmahl. Und dann vom Gebet sind entsprechende Bibelstellen da und ich weise auch auf das Heft da, erhörliches Gebet. Wer das noch nicht hat, kann sich das besorgen, da gibt es entsprechende Hinweise. Das sind die vier Dinge und wenn wir uns das anschauen, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet, da wird hier in Verbindung mit der Urgemeinde nicht gesagt, dass da bestimmte Gabenträger erst vorhanden sein müssen oder ordinierte Personen. Das ist nämlich der Knackpunkt jetzt. Ich hoffe, dass ich so früh fertig werde, dass man darauf noch eingehen kann. Sondern es wird von allen gesagt, dass sie das taten. Die ganze Gemeinde befleißigte sich zum einen mit der Lehre der Apostel. Das ist das, wenn wir Gottes Wort lesen. Das ist die Lehre der Apostel, ja. Bibelstunde, Verkündigung, gemeinsamer Austausch oder Gebet, brauche ich auch nicht groß erklären. Dazu braucht man keine besonders ausgestatteten Leute. Das kann jeder Christ, der wiedergeboren ist. Deswegen ist das ja so ermutigend, was ich hier weiterzugeben habe. Wir brauchen nicht auf ganz bestimmte, begabte Leute zu warten. Jeder kann damit anfangen. Und wenn wir zu mehreren sind, können wir sofort diese Dinge in die Praxis umsetzen. Das war das Erste, was sie taten. In Jerusalem, von Anfang an. Und so sehe ich auch den Hauskreis. Als Hauskreis können wir das schon tun. Wenn wir natürlich dir das Abendmahl mit hineinnehmen, dann sind wir bereits auf dem Wege zur Gemeinde. Weil das Abendmahl ganz sehr stark in Verbindung mit Gemeinde uns vorgestellt wird. In 1. Korinther 11, die entsprechenden Stellen, können wir uns dann durchlesen. Dann wird noch etwas von dieser ersten Gemeinde gesagt, die sich übrigens in mehreren Häusern traf. Die kamen nicht alle als 3000 in einem Riesensaal zusammen. Sie waren öfters im Tempel und dann in den Häusern hin und her wird in Verbindung mit dem Brotbrechen genannt. Also eine Gemeinde, trotzdem an verschiedenen Orten, was sie da verband, war vermutlich die Apostelschaft, ja. Und es gab da noch nicht diese vielen Spaltungen, die waren da alle noch eins, aber an verschiedenen Orten. Aber eben trotzdem kleinere Gruppen, das waren alles Hausgemeinden, die sich da in Jerusalem trafen. Und dann wird besonders betont die Freigebigkeit, Gütergemeinschaft sogar. Ich gebe einige Bibelstellen an. Heute sagt Gottes Wort nicht mehr in den Briefen, dass wir Gütergemeinschaft haben sollen, aber die Haltung, die dahinter steckt, dass das, was der Herr mir an finanziellen Mitteln gegeben hat, auch meinen Geschwistern zur Verfügung stehen soll, die sollten wir heute noch haben. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Für die anderen da sein. Gibt es entsprechende Bibelstellen, können wir uns mit auseinandersetzen. Damals waren die so erfüllt von diesem Geschenk, ja, der Vergebung, dass der Jesus, den sie abgelehnt hatten, wo sie gerufen hatten, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht, kreuzige ihn, er vergibt ihnen alle Schuld. Die konnten auf alles verzichten. Und das Juden, die ja nun zum Geld auch ein spezielles Verhältnis haben, wenn man das mal so sagen darf, ja. Also das heißt, an der schwächsten Stelle werden diese Leute umgekrempelt durch das Evangelium. Die können loslassen, auch vom Geld. So kann der Herr das bei uns auch tun. Und wenn das im Hauskreis schon sichtbar wird, dass wir solche Leute sind, die so erfüllt sind vom Herrn, dann, ihr Lieben, dann können wir gar nicht lange als Hauskreis nur uns versammeln. Dann wollen wir dieser Liebe zum Herrn auch Ausdruck geben im Mahl des Herrn, im Abendmahl. Denn das sind die Zeichen seiner Liebe, wo wir uns an ihn erinnern. Wir können da gar nicht mehr ohne Abendmahl bleiben, wenn wir so ein brennendes Herz für Jesus haben. Und dann finden wir noch etwas bei ihnen, das wird gegen Ende von Kapitel 2 gesagt, wo da steht, sie täglich verachten sie einmütig im Tempel, das war der öffentliche Dienst, zu Hause brachen sie das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. So heißt das bei mir in der alten Elberfelder. Ich finde das so herrlich, diesen Ausdruck, mit Schlichtheit des Herzens. Das haben sie vorher nicht getan. Die hatten vorher ständig Angst, sich durch die Speise zu verunreinigen. Wer erinnert sich an eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, wo das sehr deutlich wird? Ganz berühmter Apostel, der hatte noch Probleme, ein paar Jahre später. Mit Petrus und dem Tuch da, was da kam. Ne? Kein unreines Tier. Er hat lange gebraucht, bis er das kapiert hat. Ne? Was Gott rein gemacht hat, mach du nicht gemein, sagt dann die Stimme. Und sie haben hier, sie merken hier schon in gewisser Weise, wobei wir nicht wissen, wie weit die Befreiung ging, offensichtlich noch nicht so weit wie bei Paulus, aber es wird hier angedeutet. Speise mit Frohlocken, nicht mehr Angst mit diesem Angstgefühl, sich irgendwo zu verunreinigen, sondern als Gabe Gottes aus seiner Hand. Also Befreiung vom Gesetz fängt hier an, auf neuen Wegen. Und dann das Lob Gottes kommt nicht zu kurz. Das ist nämlich im letzten Vers. Sie lobten Gott. Und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das hat sich später dann geändert. Und dann heißt es, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ihr Lieben, das sind 10 verschiedene Verhaltensweisen, die ich hier zusammengetragen habe. Die enden damit, dass der Herr täglich hinzutut. Nun sollten wir nicht unbedingt erwarten, dass er in jedem Hauskreis täglich hinzutut. Aber doch, dass er seine Gemeinde baut, wenn wir so anfangen. Ja, mit den Gaben, die er uns gegeben hat, sie einbringen in dieser Weise. Wenn wir jetzt die weitere Entwicklung der Gemeinde uns anschauen, dann sehen wir, wie in Kapitel 6, da heißt es, als die Zahl der Jünger sich mehrte. Wenn eine Gemeinde größer wird, müssen Strukturen in dieser Gemeinde herausgearbeitet werden. Und da finden wir dann die Wahl der Diakone. Ne, da gab es dieses Murren der Hellenisten gegen die Juden. Das kam daher, weil ja viele, die von Griechenland gekommen waren, von Kleinasien und so weiter, die waren nicht wieder nach Hause, die waren da geblieben in Jerusalem. Und das sind diese Hellenisten. Und jetzt wurden die übersehen bei der Bedienung. Die hatten ja keine eigenen Häuser, die waren auf die Hilfe angewiesen. Und die Apostel wählen dann diese Diakone. Und wir finden die Diakone dann später im 1. Timotheus 3, was sie für Voraussetzungen zu erfüllen haben, damit sie als solche gewählt werden. Diakone in der Gemeinde. Und dann finden wir einige Kapitel später die Ältesten. In der Jerusalemer Gemeinde wissen wir nicht, wann zum ersten Mal die Ältesten erkannt wurden. Das wird uns nicht gesagt. Aber in Apostelgeschichte 15 haben wir dieses Apostelkonzil. Und da werden sie genannt in einem Atemzug mit den Aposteln. Und in der Apostelgeschichte, in Verbindung mit einigen anderen Stellen, die ich hier alle aufgeschrieben habe, wird uns dann gezeigt, wie man Älteste erkennt und benennt und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so schwierig, das zu erkennen, wenn solche da sind, die die Funktion erfüllen. Das Problem ist heute, dass die meisten Brüder die Voraussetzung gar nicht erbringen und deswegen keine Ältesten sein können. Aber wir brauchen auch heute Älteste. Aber das ist zu Beginn einer Gemeinde noch gar nicht so dringend. Im Lauf der Zeit, wenn die Schar größer wird, stellt sich das heraus, dass eine Gemeinde auch Führung braucht. Eine gewisse geistliche Autorität. Und dann zeigt Gott uns, wer solche Gaben zum Beispiel, Leitungsgaben hat. Wer die Gabe eines Hirten hat, wir sagen heute Seelsorgers, ja. Wer die Gabe eines Bibellehrers hat. Und dann kann man die Ältesten erkennen, wie das im Einzelnen geschieht, kann ich jetzt auch nicht darlegen, weil wir eben unter Zeitdruck sind. Ich halte darüber Seminare, wer da Interesse hat, kann mich da mal ansprechen. Ich habe hier im Innenblatt so ein Angebot gemacht für solche Seminare, wo wir das im Einzelnen dann durchnehmen und dann vom Hauskreis zur Hausgemeinde dann kommen können. So, das ist das, was die Apostelgeschichte sagt. Diakon und Älteste, am Anfang Apostel. Sonst werden uns eigentlich nicht groß Ämter vorgestellt. Und wenn wir dann in die Briefe hineinschauen, kommt auch nicht sehr viel dazu. Was wir in den Briefen finden, und das ist der dritte große Punkt, die gabenorientierte Gemeinde. Das ist hier nur eine Zeile. Ich habe hier nur die Stellen aufgeschrieben, wo von den Gaben die Rede ist. Und wenn wir uns die anschauen, diese charismatischen Gaben werden sie genannt, das heißt Gnadengaben, hatten wir jetzt mit dem Zungenreden nichts zu tun, sondern Hilfeleistung ist auch so eine charismatische Gabe, Barmherzigkeit üben, alles charismatische Gaben, nicht fokussiert nur auf Zungenrede und Heilungen und Ähnliches. Also diese Gaben sind gegeben, und zwar so, dass jeder den Heiligen Geist empfangen hat, auch mindestens eine Gabe empfangen hat, und mit diesen Gaben sollen wir einander dienen. Und deswegen nenne ich die neutestamentliche Gemeinde die gabenorientierte Gemeinde. Es geht in der Gemeinde nicht in erster Linie um die Ausbildung, es geht um die Begabung. Und es kann sein, dass wenn ein Hauskreis zu einer Gemeinde mutiert, diese Entwicklung weitergeht, dass unter Umständen in der Gemeinde nicht alle Gaben vorhanden sind. Das ist möglich. Wenn wir zum Beispiel in einer Stadt leben, und da gibt es vielleicht 50 Gemeinden und wir haben jetzt auch noch unsere Gemeinde, dann müssen wir nicht damit rechnen, dass in unserer Gemeinde alle Gaben vorhanden sind. Es kann sein, dass eine oder zwei Gaben nicht da sind, die dann in einer anderen Gemeinde stärker praktiziert werden. Und deswegen ist das so wichtig, die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir auch Kontakt haben, auch mit anderen Gläubigen, um auch von ihren Gaben zu profitieren, wie andererseits sie von unseren Gaben profitieren können. Wir haben bei uns in Waldbrühl zum Beispiel sehr stark die Lehrgabe ausgeprägt. Mein Mitbruder und Ältester ist ein sehr begabter Lehrer, Bibellehrer. Im Beruf ist er Dozent und in der Gemeinde Bibellehrer. Und wir werden von anderen Gemeinden, auch in Waldbrühl, eingeladen, um biblische Lehrvorträge zu halten. Wir haben also gute Kontakte zu ihnen. Die wissen auch, dass wir keine Abwerbung betreiben für unsere Gemeinde, sondern dass wir sie weiter in Gottes Wort einführen wollen. Dann in anderen Gemeinden ist aber zum Beispiel die Gabe des Evangelisten viel stärker ausgeprägt. Da sind wir etwas, wollen wir sagen, benachteiligt. Ist bei uns nicht so stark. Und da erleben wir das in Waldbrühl dann, wo unsere Gemeinde zu Hause ist, mehr durch andere Gemeinden evangelisiert wird. Wir machen das zwar auch, aber nicht schwerpunktmäßig. Und so ergänzt man sich. Und meine Überzeugung ist die, dass eine Gemeinde nicht von vornherein alle möglichen Gruppen da aufstellen muss, wo jetzt Leute für gesucht werden, alle möglichen Aufgaben, sondern dass zunächst es wichtig ist, und das kann im Hauskreis schon beginnen, wenn man dann zur Gemeinde wird, dass jeder erkennt, welche Gabe er hat und dass für diese Gaben Aufgaben geschaffen werden in der Gemeinde. Dass jeder seine Gabe einbringen kann. Das ist ungeheuer wichtig. Wir müssen weg von diesem Denken, Ein-Mann-Gemeinde. Einer macht das alles, der Pastor oder Prediger. Das ist unmöglich. Kein Mensch hat alle Gaben. Es gibt auch viele Pastoren, die das mittlerweile erkannt haben, die auch im Team arbeiten. Aber manche meinen immer noch, sie müssen alles alleine machen. Und dementsprechend kümmerlich ist das auch. Das können wir einfach nicht erwarten von einer Person. Ist auch nicht biblisch. Die Bibel sagt ausdrücklich in 1. Petrus 4, dass jeder mit seiner Gabe den anderen dienen soll. Und ich sage noch einmal, wenn wir vom Hauskreis zur Hausgemeinde vorstoßen wollen, dann ist das ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig prüfen. Und manche wissen es auch so schon. Es gibt auch Gabentests und so weiter. Es gibt also manche Möglichkeiten, seine Gaben zu entdecken. Sollte man auch kennen, dass wir dementsprechend die Gemeinde aufbauen. Wir persönlich haben auch nichts dagegen, dass jemand Theologie studiert, wenn es in Basel ist oder Gießen oder bei einer guten Ausbildungsstätte. Aber wir machen es nicht als Voraussetzung, weil die Bibel das auch nicht nennt. Ja, es gibt in der Bibel, werden Leute genannt, die haben überhaupt gar nicht studiert und werden trotzdem vom Herrn gebraucht. Und es wird, Paulus war ein großer Theologiestudent. Ne? Das war der gebildetste von allen Aposteln. Der hatte den hervorragendsten Gelehrten seiner Zeit als Privatdozent sozusagen, Gamaliel. Und Paulus wird eben für eine besondere Mission gebraucht. Aber Petrus und Johannes und so, es waren einfache Fischer. Sie waren aber mit Jesus. Das ist das Entscheidende. Und da müssen wir wieder hin. Dann wird das sehr viel einfacher, als wenn wir immer noch dieses Denken haben, nur der ordinierte Pastor oder Prediger kann zum Beispiel das Abendmahl austeilen. Da gibt es nicht den geringsten Hinweis in der Heiligen Schrift. Und dadurch verkürzen wir uns um diese Möglichkeit, dass der Hauskreis, in dem wir vielleicht jetzt sind, tatsächlich eigentlich eine Hausgemeinde sein sollte. Was natürlich bei einer Hausgemeinde dann mehr ist als beim Hauskreis, das ist zum Beispiel die Verbindlichkeit. Ne? Gemeinde werden wir aufgefordert, die Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Und dann gibt's auch noch das Problem der Gemeindezucht. Das klingt zwar jetzt sehr negativ, aber Gemeindezucht ist auch eine positive Maßnahme. Die Korrektur, damit jemand, der in der Sünde verharrt, wieder frei wird. Dafür Gemeindezucht. Das wird man im Hauskreis gar nicht kennen, weil das unverbindlich ist. Also die Hausgemeinde geht weiter, aber es sind im Grunde die Ansätze, die schon vorhanden sind, die jetzt erweitert und verbindlicher werden. So kann es dazu kommen. Und wie solche Stunden dann ablaufen können, das mache ich jetzt ganz schnell, damit wir noch 10 Minuten und ein bisschen Austausch haben. Das habe ich dann im vierten Teil, und zwar anhand der Beschreibung der Gemeindestunde in Korinth. Und das ist eigentlich die einzige Beschreibung, die wir kennen in der Bibel. Und ich glaube, dass sie von daher ungeheuer wichtig ist. Ich will damit nicht sagen, jede Stunde muss so ablaufen wie da. Aber je mehr wir das so als Modell nehmen, desto näher sind wir an der Urgemeinde. Ja, laufen wir auf jeden Fall nicht verkehrt. Und da steht Folgendes. 1. Korinther 14. Das ist also in dem Zusammenhang des Gebrauchs der Gaben. Mit den Gaben, das wird eingeleitet durch die Geistestaufe. In 1. Korinther 12, Vers 13. Paulus macht deutlich, Geistestaufe ist keine zweite Erfahrung, wie die Pfingster sagen. Da irren sie sich. Geistestaufe ist die Wiedergeburt. Gar nichts anderes. Aber mit einem besonderen Aspekt. In der Wiedergeburt werden wir Glieder in der Familie Gottes. Brüder und Schwestern im Herrn, können wir nachvollziehen. Deswegen geboren, Familie. In der Geistestaufe werden wir Glieder am Leib Christi. In der Wiedergeburt geht es um unsere Verwandtschaft, geistliche Verwandtschaft, Brüder und Schwestern im Herrn. In der Geistestaufe geht es um unsere Funktion im Leib Christi. Jeder hat eine Funktion. Und das wird in 1. Korinther 12 behandelt. Dann kommt Kapitel 13, um das Motiv zu unterstreichen. Warum diene ich dem anderen als Prediger vielleicht oder als Evangelist oder eben Barmherzigkeit üben, Kinderstunde halten und ähnliches? Warum tue ich das? Die Liebe Gottes muss mich treiben. Die Liebe Christi. Das Hohelied der Liebe. 1. Korinther 13 kennen wir ja alle, denke ich. Und dann kommt das Problem mit den Demonstrationsgaben, was man heute so als charismatische Gaben bezeichnet. Demonstrationsgaben. Zungenrede, Auslegung der Zungenrede, Heilungen, Wunder. Das sind die 4 Demonstrationsgaben Gottes. Viele Schriftausleger denken, dass die gar nicht mehr gibt. Ich persönlich gehe nicht so weit, weil man aus dem Schweigen der Schrift nicht eine Lehre aufbauen soll. Muss man vorsichtig sein. Aber ich muss schon sagen, ich habe da ziemlich viel Erfahrung in Afrika. Ich bin viel in diesen Kreisen gewesen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich mit diesen Dingen da konfrontiert werde. Und ich persönlich halte es noch für möglich in Pioniergebieten, wo also eine ähnliche Situation ist wie damals, wenn Gottes Wort noch nicht bekannt ist. Und in dem Maße, wo die Bibel eindringt in solche Gebiete, gehen auch diese Gaben zurück. Das ist einfach eine Tatsache, kann man aus der Geschichte nachweisen. Und deswegen plädiere ich dafür, in unseren Breiten auf diese Gaben sollten sie tatsächlich echt sein, trotzdem zu verzichten, so wie Paulus sagt in der Gemeinde, lieber 5 Worte mit dem Verstand als 10.000 einer Sprache. Und bei den Korinthern war es noch die echte Sprache. Trotzdem sagt Paulus, lieber 5 mit dem Verstand als 10.000, wie das da bei euch üblich ist. Und dann kommt er auf solche Stunden zu sprechen. Und dann schreibt er Folgendes, ab Vers 26. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache. Also da, was auch noch mit dem Sprachenreden. Hat eine Auslegung. Alles geschehen zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es 2 oder höchstens 3 und nacheinander, einer lege aus, wird überhaupt nicht beachtet in pfingstlichen Kreisen. Da geht alles durcheinander. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Propheten aber lasst 2 oder 3 reden, die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Geist der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Das ist also eine tolle Beschreibung. Wenn wir das jetzt mal anwenden auf unsere Zeit, mit dem Sprachenreden lassen wir mal außen vor, ist meine Empfehlung, ja, wegen dem Missbrauch, den wir immer finden, mit den Propheten. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, das ist aber auch ein bisschen charismatisch. Propheten, gibt es denn noch Propheten heute? Nun muss man wissen, dass in 1. Korinther 14 der prophetische Dienst anders beschrieben wird als im Alten Testament. Und zwar geht es in 1. Korinther 14 nicht um den prophetischen Dienst im Sinne, die Zukunft anzuzeigen, sondern im Sinne, wie er auch im Alten Testament teilweise gehandhabt wurde, der Bußpredigt oder der Erweckungspredigt. Und das wird in Kapitel 14, Vers 3 definiert, wie das aussieht, wenn man weissagt, diese 3 Dinge, die da passieren. Und das ist erweckliche Predigt. Und in diesem Sinne haben wir das natürlich heute auch. Erweckliche Predigt ist für mich ganz wichtig. Ich will das mal so beschreiben. So wie der Evangelist die Botschaft dem Ungläubigen sagt, und da spricht er auch zunächst mal von Buße und dann vom Glauben. So sagt der Erweckungsprediger, der Prophet in diesem Sinne, als Erweckungsprediger, die Botschaft dem Gläubigen. Er predigt auch die Buße. Dass der Gläubige neu seinen Weg überdenkt, sich prüft im Lichte Gottes und die Dinge in Ordnung bringt, die nicht in Ordnung sind. Das heißt, der Prophet spricht zum Gewissen und zum Herzen. Während der Bibellehrer hauptsächlich zum Verstand spricht. Wenn er allerdings das Herz auch erreicht, ist das kein Fehler. Ja? Aber der Verstand ist so die Hauptadresse, das Verständnis. Aber der Prophet Herz und Gewissen, dass die Gläubigen getroffen werden, die bekehren sich zwar nicht jedes Mal neu, Buße und Bekehrung ist nicht dasselbe, Buße ist ein Teil der Bekehrung, aber wir müssen als Gläubige öfters mal erschrecken, auch über eigenes Versagen. Und das kommen manchmal auch Leute hinterher und sagen, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen, kann ich nicht mal mit dir beten und darüber sprechen. Und dann weiß ich, Gottes Wort hat sie getroffen. Ich weiß zwar gar nicht wo, weil ich ja den Gläubigen nicht kenne, aber der Heilige Geist hat das so bewirkt. Und das ist auch immer wieder meine Bitte, auch in solchen Treffen, wo wir ja nicht nur was für den Verstand haben wollen, sondern etwas, was uns bewegt und auch verändert. Das ist dieser Dienst wichtig. Und wir sind gerade in unserem Malachi-Kreis darüber am Nachdenken, welche Dienste wir in den Konferenzen besonders fördern. Und ich habe darauf hingewiesen, dass gerade dieser Dienst, das Brüdersprechen, die jetzt nicht nur große Lehre verkünden, so wichtig das ist, sondern die neben der Lehre, also lehrmäßig soll das natürlich auch Hand und Fuß haben, aber die vor allen Dingen auch Herz und Gewissen erreichen. Das, was passiert, so wie Friedemann Wunderlich gestern Abend die Dringlichkeit der Evangelisation. Ne? Mir lag da ständig auf der Seele noch etwas hinzuzufügen, nämlich im Alten Testament, das sage ich jetzt mal hier, Sprüche 24, Vers 11, das ist ein fantastischer Vers, aber wirklich ein sehr ernster Vers. Der heißt, errette, die zum Tode geschleppt werden und die zur Würgung hinwanken, o halte sie zurück. Das ist diese Haltung der Bereitschaft des Evangeliums. Er rettet die, die zum Tode geschleppt werden. Dieses Erbarmen um die Welt, die verloren geht. Also hier in der Gemeinde, es geht in diesem Kapitel 11 bis 14 um Gemeindezusammenkünfte. Der Ausdruck sich finden als Gemeinde kommt 6-mal davor und auch nur in diesen Kapiteln. Nirgendwo sonst in Gottes Wort gibt es diesen Ausdruck. Der ist ganz speziell. 1. Korinther 11, 2. Abschnitt bis 14 am Ende. Wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, dann hat ein jeder. Das heißt, Paulus geht davon aus, dass die Brüder alle vorbereitet sind. Den Frauen wird hinterher auch was gesagt, dass sie in den Gemeindezusammenkünften schweigen sollen. Ich habe auch nicht die Freiheit, das anders zu sagen. Und für mich ist wichtig, wenn es um Gemeindebau geht, dass die Brüder wieder neu ihre Verantwortung erkennen. Denn viele Männer scheuen die Verantwortung, überlassen das gerne ihren Frauen. Was ihre eigene Aufgabe sein soll, das fängt schon mit der Erziehung an, mit dem Hauspriestertum und so weiter. Die Frauen sind in der Regel viel emsiger auf diesem Gebiet. Wir Brüder müssen wieder neu erkennen, welche Aufgaben wir haben. Also jeder hat was. Jeder sollte vorbereitet sein auf den verschiedenen Gebieten. Was sagt er hier? Lehre, Auferbauung und so weiter. Und was ganz entscheidend ist, Paulus sagt nicht, jeder soll darüber sprechen, was ihm am besten gefällt, so sein Lieblingshobby. Ne? Es gibt ja Leute, die sprechen nur über Geld und andere haben andere Themen, die sie immer wieder vorbringen. Es muss zur Auferbauung gedienen, dass die Einzelnen weiterkommen. Alles geschehe zur Erbauung. Das können wir natürlich nur, wenn wir die Gemeinde kennen und wenn wir nah beim Herrn sind, dass er uns durch den Heiligen Geist auch die Gedanken so lenkt, was ist jetzt dran in dieser Gemeinde. Für mich zum Beispiel, ich werde ja viel eingeladen von auswärts, komm vielleicht zum ersten Mal in eine Gemeinde. Ich habe auch nicht ins Internet hineingeschaut, was die alle so aufzuweisen hat und so weiter. Ich lasse mich überraschen. Und ich bitte den Herrn, mir zu zeigen, worüber ich da predigen soll. Wenn es also nur mal ein Sonntag ist, dann steht das Thema nicht fest. Und ich lasse mir das auch offen. Und ich weiß jetzt gar nicht, was das Thema ist. Ich habe natürlich innerlich einige Themen, die ich jederzeit abrufen kann. Lernt man so im Laufe der Zeit. Aber was davon jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht. Und jetzt bitte ich den Herrn, dass das so geschieht, dass die Brüder vorbereitet sind. Jetzt schlägt einer ein Lied vor. Und durch das Lied werde ich eventuell, das geschieht auch übrigens sehr häufig, gelenkt, ein bestimmtes Thema zu nehmen. Und hinterher kommen die Geschwister und sagen, Mensch, das ist genau das, was uns im Augenblick beschäftigt. Manchmal kommen Leute ganz empört an und sagen, wer hat dir erzählt über mein Leben, was du da alles vor ausgebreitet hast? Ich weiß überhaupt gar nicht, worüber der redet. Ja? Und der Heilige Geist tut das. Das ist möglich. Wir müssen aber wirklich dem Herrn vertrauen, dass er einfach unsere Gedanken in diese Richtung lenkt. Und alle müssen da mitmachen. Das ist das, was mir vorschwebt und was eben auch erprobt ist. Das ist nicht nur ein Wunschdenken, das gibt es auch heute noch in manchen Gemeinden. Propheten 2 oder 3 nacheinander. Das Modell, was wir hier haben, geht also davon aus, dass nicht einer die ganze Stunde predigt, so wie wir jetzt auf der Malachi-Konferenz, also nicht das Modell, was wir hier haben, sondern mehrere mit Kurzbeiträgen. Das können wir natürlich nur, wenn die Brüder eben vorbereitet sind. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, das ist also an sich auch ein Thema für eine Stunde, würde ich das mal anhand des Klaviers hier aufzeigen, wie wichtig das ist, dass alle Tasten funktionieren und nicht nur eine Taste. Dann können wir dann keine große Melodie damit machen. Also alle vorbereitet sein. Und dann hintereinander. Und wenn er sagt 2 oder 3, dann wird auch deutlich, nicht alle kommen dran. Alle müssen zwar was haben, aber nicht jeder kommt dran, weil sonst die Stunden viel zu lange dauern würde. Der Heilige Geist macht das dem Einzelnen dann klar, wen er gebrauchen will. Aber alle sollen urteilen können. Wir müssen also die Gemeinde, Schwester mit eingeschlossen, zur Urteilsmündigkeit führen. Das ist einer der Gründe, warum wir mit den Emmaus-Bibelkursen arbeiten. Dass die Leute selber beurteilen können, ob ein Dienst vom Herrn ist, durch den Heiligen Geist gewirkt oder nicht. Sehr wichtig. Das bewahrt uns vor Irrlehren. Wie schnell kommen heute Irrlehren in alle möglichen Kreise rein, weil die nur ihrem Pastor vertrauen? Und ist das ein liberaler Mann oder einer, der offen ist für alles Mögliche? Entsprechend bewegt sich die Gemeinde sehr schnell weg vom Zentrum. Jeder soll in der Lage sein. Und dann, Spontanbeteiligung ist auch möglich. Und dann ist davon die Rede, alle sollen lernen, alle getröstet werden. Wir merken, in welche Richtung das geht. Nicht nur Korrektur, Korrektur ist natürlich mit Lernprozess, auch gefestigt. Gerade wer zu Depressionen neigt, mit Traurigkeit Probleme hat, soll getröstet werden. Woher kann ich das überhaupt wissen, was der Einzelne braucht? Ich kann nur immer wieder neu dem Herrn sagen, bitte lenk du mich oder lenk die Brüder, alle, die sich beteiligen. Das kann auch durch Lieder geschehen, dieser Trost. Oder durch ein Gebet. Viele Möglichkeiten. Und Geist und Verstand sind beteiligt. Ich habe das in dem Buch berichtet, von der, wo ich da bei der Gemeinde zur letzten Trompete war, in Kinshasa. Ja? Was ich da erlebt habe, wie das da zuging. Ne, wie die in Ekstase gerieten und ich denen ganz klar gemacht habe, das kann nicht vom Heiligen Geist sein, denn der Heilige Geist schaltet unseren Verstand nicht aus. Den Rest könnt ihr dann mal nachlesen. Eine ganz verblüffende Sache, wie die Sache dann verlief. Wir sind dabei, wir wissen genau, was wir sagen. Wir sind nicht weggetreten. Und die Beteiligung der Frau ist eingeschränkt, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, nicht, weil die Frau im Neuen Testament als minderwertig angesehen würde. Das auf keinen Fall. Die Beschreibung der Frau im Neuen Testament, wie schon im Alten, fängt das schon an, aber im Neuen ist besonders, die kommen in der Regel besser weg als wir Männer. Schon angefangen mit den Frauen, die dem Herrn dienten und die Frauen, die am Kreuz waren und als erstes zum Grab kamen und so weiter. Da stehen wir Männer ganz schön dumm da, wenn wir uns da mit den Frauen vergleichen. Und wenn die Beteiligung in den öffentlichen Zusammenkünften für die Frau eingeschränkt ist in der Weise, wie wir das hier finden, dann hat das einen anderen Grund. Ich sehe den Grund einfach in der Arbeitsteilung. Frauen haben für die Gemeinsamkeit andere Aufgaben als die Männer, und zwar ergänzende Aufgaben, die aber keineswegs geringer anzusehen sind. Und die Haltung der Unterwürfigkeit, das ist dieselbe Haltung, die der Herr hatte, dass er sich zu nichts machte, sich unterwarf unter den Willen Gottes. Das wird als eine der höchsten Tugenden unseres Herrn beschrieben. Und ich finde, das möchte ich mal den Schwestern sagen, wenn ich mir das erlauben darf. In unserer Zeit, wo gerade die Frau, wie auch sonst überhaupt, man gegen jede göttliche Ordnung vorgeht, muss das ein ungeheures Zeugnis sein. Das können wir gar nicht hoch genug ansetzen für die Engelwelt, die diese Revolte gegen Gott ja weltweit sieht. Überall göttliche Ordnungen werden über den Haufen geworfen. Und da sieht er da und dort gottesfürchtige Frauen, oft sehr intelligente Frauen, die manches besser könnten als wir Männer, aber sich trotzdem dem unterwerfen, was die Bibel sagt, weil sie einfach sagen, wenn Gott das so will, will ich das tun, weil ich meinen Herrn lieb habe. Denn der Herr hat gesagt, der ist es, der mich liebt, der mein Wort hat und es hält.